Ja, hi zusammen.
Hallo.
Hier ist Technik aufs Ohr. Und Sarah und ich, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich VDI-Präsident Volker Käfer. Einige von euch kennen ihn vielleicht noch als Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn. Das war er bis 2016. Und dort war er verantwortlich für die Ressorts Infrastruktur, Dienstleistungen und Technik. Ja, studiert hat Volker Käfer in Erlangen zunächst Elektrotechnik und danach dann Maschinenbau in München, wo er auch 1988 promoviert hat. Danach war er dann bei Siemens, am Anfang als Entwicklungsingenieur und dann in hohen Managementpositionen unterwegs. Ja, und wir sprechen mit Volker Käfer über das Berufsbild des Ingenieurs in der Zukunft. Also was muss ein Ingenieur denn alles so können in den nächsten Jahren? Und am Ende sprechen wir auch nochmal über die Energiewende in Deutschland und ob das Land denn gut genug vorbereitet ist für die Energiewende. Also es gibt viel zu besprechen und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß dabei.
Absolut, wir freuen uns sehr, dass er da ist.
Spricht da jetzt eben davon, dass der Ingenieurberuf irgendwie im Wandel ist durch die Digitalisierung.
Ja.
Was glaubt ihr denn, welche Kompetenzen braucht denn ein Ingenieur von morgen?
Also ich würde da gerne den Bogen ein bisschen weiterspannen. Es gibt bei einem Ingenieur immer zwei Aspekte. Das eine ist ein fachlicher und das andere ist ein persönlicher und vielleicht, wenn Sie so wollen, gesellschaftspolitischer. Und gucken wir mal auf beide. Was ändert sich fachlich? Es ändert sich fachlich an vielen, vielen Stellen was. Ich will Ihnen das an ein oder zwei Beispielen verdeutlichen. Als ich an der Hochschule war, gab es die Möglichkeiten, die modernen Möglichkeiten der Rechentechnik noch nicht. Also haben wir viel mit Dampftafeln gerechnet, mit Rechenschieber. Wir haben versucht, richtig oldschool. Wir haben versucht, analytische Lösungen für Differentialgleichungssysteme irgendwie zu entwickeln, vielleicht auch eine näherungsweise Lösung, aber es sollte eine analytische Lösung sein, weil Iterationsverfahren zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht im Zentrum des Interesses standen. Es gab keine Rechenkapazität, um die irgendwie anzuwenden. Zum heutigen Zeitpunkt würde das kein Mensch mehr tun, weil heute einfach andere Rechenverfahren im Vordergrund stehen. Es ist von ausschlaggebender Bedeutung geworden, ob bestimmte Reihen konvergieren oder nicht. Also Konvergenzkriterien stehen im Vordergrund. Und es ist eine völlig andere Art und Weise der Herangehensweise zur Lösung solcher mathematischen Probleme, als man sie früher gewählt hat. Es hat sich einfach durch die Rechentechnik ergeben. Und jetzt kommt das Interessante. Eine gewisse Art der Digitalisierung läuft bereits seit den 80er Jahren. Weil es damals Rechner gab und weil man schon zu dem Zeitpunkt versucht hat, diese Rechner einzusetzen zur Prozessdigitalisierung, zur Unterstützung von bestimmten Berechnungen und so weiter und so weiter. Das ist alles nicht so wahnsinnig neu. Das ist 30, 40 Jahre alt, hat sich immer weiterentwickelt und so weiter. Das ist Digitalisierung so, wie sie einfach über Jahrzehnte hinweg schon gelaufen ist. Aber was ist dann heute neu? Und heute neu ist nach meinem Dafürhalten, dass mittlerweile die Speicherkapazität und die Prozessoren so schnell, so billig und so miniaturisiert sind, dass ich ganz andere Datenmengen in einer endlichen Zeit verarbeiten kann. Und damit werden plötzlich Dinge möglich, die früher nicht so ohne weiteres möglich waren. Wo man früher in der Digitalisierung versucht hat, im Rechner eine analytische Lösung nachzubilden, kommen jetzt bei der künstlichen Intelligenz immer mehr Verfahren, die eigentlich nach dem Thema Mustererkennung funktionieren. Und das ist eine völlig andere Art und Weise des Herangehens an bestimmte Probleme. Das heißt, da wo man in der Vergangenheit versucht hat, irgendwie eine exakte analytische Lösung zu bestimmen, versucht man heute aus bestimmten Inputs und Ergebnissen der Vergangenheit zu lernen und daraus Modelle zu zimmern, die in der Lage sind, für die Zukunft richtige Entscheidungen vorzuschlagen. Und das ist auch wiederum eine völlig andere Art und Weise, damit umzugehen. Anwendung findet es beispielsweise in bestimmten Bereichen der Technik, wo ich kenne konkrete Beispiele, wo man versucht, aus Beschleunigungsaufnehmern, die man unter Weichen im Bahnbereich montiert, Rückschlüsse zu ziehen darauf, ob die Weiche in Ordnung ist oder ob sie nicht in Ordnung ist, was für Züge da gerade drüber fahren und so weiter. Und das passiert alles nicht mehr exakt analytisch, sondern über Mustererkennung. Und das ist schon faszinierend, was da möglich wird. Mhm. Und der Ausblick wäre, dass wenn morgen autonom gefahren werden soll, mit Autos beispielsweise, die große Herausforderung ist nicht, es über ein Radarsystem den Abstand vom Vordermann festzustellen. Das ist, ich würde mal sagen, Stand der Technik. Sondern die große Herausforderung ist, über Sensorik eine Verkehrssituation zu erkennen und richtig zu interpretieren. Mhm. Und das ist auch wieder Mustererkennung. Da werden Systeme mit großen Datenmengen trainiert, damit die einfach lernen, wie sich Leute, Menschen, andere Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr verhalten und bewegen. Das, was wir in der Fahrschule noch lernen, nämlich vorausschauendes Fahren, das muss dann...
Das macht dann die Technik für uns.
Ja. Ja, genau. Das ist ja das, was die Technik lernen soll. Und was gehört zum vorausschauenden Fahren? Wenn Sie heute mit dem Auto unterwegs sind und da vorne ein Kind stehen sehen, dann gehen da hinten bei Ihnen im Gehirn mehrere Gedankengänge ab. Also, was macht das Kind gerade? Wie alt ist es? Steht es mit dem Fahrrad oder mit dem Roller da? Ist es an der Hand der Mutter? Haben Sie den Verdacht, dass das gleich auf die Straße rennen wird oder nicht? Und das müssen Sie alles im Rechner nachbilden. Mhm. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit. Das bedeutet, wenn Leute unter dem Stichwort autonomen Fahren daran denken, dass ein Fahrzeug die Spur halten kann oder den Abstand von dem Vordermann halten kann, ja, das können Sie heute kaufen. Das ist nicht das Problem. Mhm. Aber das Problem, dass Sie solche Verkehrssituationen wirklich beherrschen, das ist extrem komplex. Das müssen Sie aber lösen, damit ein Fahrzeug tatsächlich selbst autonom, komplett autonom fahren kann. Und das wird meines Erachtens nicht in 2 Jahren der Fall sein. Wenn wir 10 Jahre brauchen, 12 Jahre brauchen. Und da habe ich noch nicht über den sozialen und gesellschaftlichen Aspekt geredet, dass wir eine geänderte Gesetzgebung brauchen und so weiter, sondern allein über den technischen Aspekt.
Ja. Ja, Sie brauchen ja auch dieses Vertrauen dann der Menschen, dass sie dann dem Auto auch glauben, dass es das alles erkennen kann und auch dann sich richtig verhält.
Da gibt es neue Umfragen und die sind sehr, sehr ernüchternd. Diese neuen Umfragen sagen, dass mehr als 50% der Bevölkerung sich in solche autonomen Fahrzeuge nicht reinsetzen würde. Das ist auch ein Problem, denn das hat Gründe.
Ja, ist auch nachvollziehbar.
Wenn wir darauf keinen Bezug nehmen und wenn wir das nicht irgendwie behandeln dieses Problem, dann stellen wir fest, in vielleicht 10 oder 15 Jahren, wir haben zwar die Systeme, um das zu tun, aber es steckt keiner ein.
Das wäre doof. Ist das dann dieser Gesellschaftsaspekt, den Sie gerade schon angesprochen haben, dass man eben auch nicht nur technisch das möglich machen kann, sondern dass man eben auch die Verantwortung hat, das in irgendeiner Form den Menschen auch dann zu zeigen, dass es funktioniert?
Sie sprechen jetzt genau diesen zweiten Bereich an. Mhm. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das war der technische Bereich, wo man erkennt, dass die Programmierung, dass die Arbeit mit solchen Systemen und so weiter für einen Ingenieur anders wird. Und jetzt kommt die grundsätzliche Frage, was spielt eigentlich der Ingenieur in diesem Konzert für eine Rolle? Weil es kann nicht die Rolle sein, das ist zumindest nicht mein Verständnis, dass man schlichtweg versucht, das zu realisieren, was technisch möglich ist, sondern dass man immer auch die Frage stellt, ist es denn was Positives? Dient es der Gesellschaft, dient es den Leuten. Also eine gewisse soziale Verantwortung gehört immer dazu. Und diese soziale Verantwortung ist ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen. Wir haben bei all diesen Techniken immer zunächst mal eine intendierte positive Seite. Wir haben aber möglicherweise auch eine nicht intendierte, aber mitkommende negative Seite. Und genauso wie wir uns über das Potenzial Gedanken machen, die positive Seite bringt, müssen wir uns, das ist Teil der gesellschaftlichen Verantwortung, Gedanken darüber machen, wie wir die negativen Einflüsse möglichst im Griff behalten, verhindern oder sonst irgendwas mit denen machen. Wir können die nicht einfach ausblenden. Sonst stehen wir plötzlich vor einer Situation, die wir nicht gewollt haben, aber die wir nicht mehr richtig beeinflussen können. Und das muss ebenfalls Teil der Ausbildung und der Beschäftigung sein, bin ich der Ansicht. Weil sie lernen natürlich im Laufe des Lebens viel über solche Dinge. Aber wenn man komplett unbedarft herangeht, ist das auch schlecht. Also sollte man, genauso wie man in der Ausbildung diese technischen Inhalte vermittelt, zumindest mal die Sensibilität und die Sensitivität für solche Themen ebenfalls vermitteln.
Ja.
Sehen Sie eigentlich Deutschland als in der Energiewende gut aufgestellt oder haben wir da Handlungsbedarf?
Gut aufgestellt glaube ich nicht, dass wir sind. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Awareness in Deutschland für diese Fragen deutlich besser ist als in vielen anderen Ländern dieser Welt. Also es gibt in Deutschland mittlerweile eine Menge Leute, die sich Gedanken darüber machen. Und auch wenn wir nicht überall die Lösung haben und wenn wir schon gar nicht alle Möglichkeiten oder alle Dinge, die notwendig sind, umgesetzt haben, aber wir versuchen zumindest was. Jetzt kann man immer diskutieren, ist es zu viel, ist es zu wenig, ist es falsch, ist es richtig. Das ist dann die Beschäftigung mit dem Thema im Detail. Aber es ist nicht so, dass wir es komplett ignorieren. Also das ist schon mal eine positive Nachricht. Zum einen, wir sind uns einig, glaube ich, in großen Schichten der Bevölkerung, dass die CO2-Problematik eine ist und das, was getan werden muss. Darüber gibt es einen ziemlich breiten gesellschaftlichen Konsens mittlerweile. Das ist nicht selbstverständlich, weil es meines Erachtens 2 Jahrzehnte gedauert hat, bis der erreicht wurde. Mhm. Also es war nicht so, dass der von Anfang an existiert hätte. Aber mittlerweile gibt es ihn.
Der wurde auch beschleunigt, oder? Im letzten Sommer würde ich jetzt mal so
sagen. Ja, also es gab gewisse auslösende Ereignisse, die das beschleunigt haben. Und es gab auch Einzelereignisse, die ich für durchaus interessant und heilsam empfand. Also
zum Beispiel
dieses Rezo-Video oder Rezo und die entsprechenden Reaktionen darauf. Erstens mal war das Ding unterhaltsam und gut gemacht.
Muss man ihm lassen, ja.
Muss man ihm lassen. Also ich habe mir das die vollen 50 Minuten reingezogen. Und ich muss sagen, ich habe mich nicht dabei gelangweilt.
Und, schon mal nicht
und ich empfand es auch als besser gemacht als die normalen Plattitüden, die man so bekommt. Also es hatte durchaus mehr Tiefgang und es war halt besser gemacht. Und ehrlich gestanden, die Diskussion, ob ihm jemand dabei geholfen hat oder ob er das allein gemacht hat, die interessiert mich nicht groß, weil das Ding ist so, wie es ist, ja.
Genau.
Die Reaktion von allen möglichen Seiten zeigt, wie unbeholfen bestimmte etablierte Institutionen sind im Umgang mit so etwas. Also weder das Übermitteln von 10 Seiten Papier und Stellungnahme oder ein 4-Minuten-Video, was man auf die Schnelle hinterherdreht oder so, war offensichtlich die richtige Antwort. Und was es auch zeigt, ist, dass das, was da zusammengestellt wurde, viele Leute doch ins Herz getroffen hat. Mhm. Übrigens, was mich ein bisschen amüsiert hat, war, das Video hatte ein paar wenige hunderttausende Aufrufe zu Zeiten, als es losging und wie dann öffentlich darüber diskutiert wurde, ist diese Zahl hochgeschnellt. Ja, ich weiß nicht, was am Schluss 15 bis 20 Millionen Klicks oder so waren. Das heißt also auf gut Deutsch, in dem Versuch zu sagen, das ist alles nicht so, hat man es eigentlich noch mehr gehypt.
Genau. Ich glaube, dieser unbeholfene Antwortversuche der Politik hat dazu geführt, dass es wahrscheinlich immer mehr geklickt wurde und vor allem auch oft in den Medien gezeigt wurde, einfach auch und darüber gesprochen wurde.
Also den einen Punkt hätten wir mal abgearbeitet, dass wir sagen, okay, die Awareness existiert und es muss was getan werden. Und jetzt ist die große Frage, was muss getan werden? Jetzt hat man vor kurzem die Energiewende eingeleitet, die dazu geführt hat, dass deutlich mehr Windenergie und Sonnenenergie produziert wird und deutlich weniger fossile Energieträger. Da stellt sich schon die Frage, ob dieser Wandel gut gemanagt war. Also der gleichzeitige Ausstieg aus Braunkohle und Kernenergie bedeutet eigentlich, dass wenn wir das komplett machen würden, wir ab einem bestimmten Zeitpunkt abhängig sind von Stromimporten. Mhm. Und wo dieser Strom wiederum herkommt, das wissen wir heute nicht so genau. Aber wir wissen, dass 2 Dinge passieren. Möglicherweise geraten wir damit in Abhängigkeiten, die wir nicht wollen. Und zweitens importieren wir möglicherweise Strom, der so erzeugt wird, wie ihn wir ihn nicht erzeugen wollen. Das ist heute noch nicht vernünftig geklärt. Ganz zu schweigen davon, dass nicht vernünftig geklärt ist, wie wir das Ganze am Ende finanzieren, abwickeln, wie wir den Strom transportieren. Die Stromtrassen, über die immer geredet worden ist, die stehen immer noch nicht. Mhm. Und wie lange dauert es noch bitte, bis die stehen? Und wenn wir bis 2030 deutlich im CO2-Ausstoß runterkommen wollen, dann brauchen wir Stromtrassen, weil dann wird an der Nordsee im Wesentlichen durch Wind Energie produziert. Und wenn ich im Süden im Wesentlichen die produzierenden Gewerbe habe, muss ich irgendwie den Strom darunter bringen. Und dann nutzt es nichts, dass ich im Norden Windräder aufstelle und dann keine Stromhäuser habe und den Strom nicht runterbringe. Ja. Also das sind bestimmte Dinge, die da schlichtweg noch fehlen. Und Wir haben in einer gewissen Weise ein paar technische Dinge zu lösen, aber wir haben auch ein paar marktwirtschaftliche Dinge zu lösen, die politisch, teilweise ordnungspolitisch gelöst werden müssen, teilweise müssen sich Firmen darauf einstellen. Mhm. Da, glaube ich, sind wir heute noch lange nicht am Ende aller Dinge, die wir tun müssen. Mhm. Also da ist noch vieles offen. Deswegen gut aufgestellt, na, ich weiß nicht.
Eine Nachfrage, ist das nicht irgendwie paradox? Weil Sie sagten gerade, es gibt diese Awareness, also die Leute möchten raus aus der Kohle. Auf der anderen Seite aber wehren sich alle mit Händen und Füßen gegen Windkraftanlagen, die zu nah an ihren Häusern dran sind. Also da ist ja irgendwie, da stimmt es ja noch nicht so richtig, dieses Awareness, aber auch die Umsetzung.
Ja, aber das ist ein typisches Phänomen. Das ist mir zum ersten Mal begegnet und bewusst geworden, als Gerhard Schröder im Versuch, die Sozialsysteme der Bundesrepublik Deutschland zu reformieren, mal gesagt hat, wenn ich heute der Bevölkerung erkläre, dass die Rente in Zukunft aufgrund der demografischen Entwicklung nicht mehr reicht, sagt jeder, ja, ich habe das verstanden. In dem Moment, wo ich anfange, an irgendeiner Stelle etwas zu verändern, um sie zu finanzieren, schreit jeder, nein, bei mir nicht. Und das hier ist genau das gleiche Phänomen. Die Leute haben verstanden, dass wir nicht Ewigkeiten weiter CO2 in die Luft pusten können. Und in dem Moment, wo sie selber betroffen sind durch irgendwelche Maßnahmen, schreien sie, zu 80% jedenfalls, bei mir nicht. Und dieses Phänomen kriegt man nicht weg. Ja? Und am Ende geht es darum, dass wir Kompromisse finden, wo bestimmte Leute überhaupt nicht betroffen sind und andere massiv betroffen sind. Daran glaube ich nicht. Es werden in Zukunft wahrscheinlich alle mehr oder weniger betroffen sein. Es geht darum, dass wir die günstigste Lösung finden. Mhm. Also das Ziel nicht aus den Augen verlieren, aber eine Lösung finden, die halt unterm Strich alle leben lässt. Ja, darum geht es im Grunde genommen. Und das ist politisch, ist das nicht einfach.
Ja, das ist sehr schön, ich wollte gerade sagen, das ist schon sehr schwer, das dann so hinzubekommen.
Ja, es ergibt sich damit ein interessantes Problem in der Bevölkerung, dass nämlich die Spannungen zunehmen. Ich war vor kurzem persönlich betroffen bei einigen Protestaktionen, die in Berlin gelaufen sind, wo Leute schlichtweg Straßenkreuzungen blockiert haben und damit den Verkehr lahmgelegt haben in der Hauptstadt.
Fridays for Future-Demonstration?
Ja, das war nicht Fridays for Future selbst, sondern es gibt einen etwas militanteren Ableger, der aktivistischer ist und mehr macht. So, und da erkennt man, den einen ist das Klima so wichtig, dass sie irgendwie den Verkehr blockieren und die anderen haben da überhaupt kein Verständnis mehr dafür. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ja. Wir in Deutschland, möglicherweise auch andere in der Welt, wir leiden alle an dem Helfersyndrom und an dem Syndrom, dass wir andere zu ihrem Glück zwingen müssen. Der empfindet es aber möglicherweise nicht als Glück.
Dann
misst
dann gar nicht, ne?
Ja. Also wir brauchen da möglicherweise auch ein Stück weit mehr Toleranz, dass der eine einen anderen Lebensentwurf hat als der andere. Wenn uns diese Intention, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, es gibt nicht nur einen Weg und ich muss nicht alle auf denselben Weg zwingen. Der eine macht so, der andere macht so. Also diese gesellschaftlichen Spannungen, das ist etwas, was mir schon eine gewisse Sorge macht, wenn es zu extrem wird. So, und dann haben wir bei der Energieerzeugung auf der anderen Seite die Abnehmerschaft. Das heißt also Elektroautos und Sonstiges. Und da glaube ich, dass wir im Moment dabei sind oder zumindest in der jüngeren Vergangenheit ein paar Fehler gemacht haben. Ich glaube, dass die Entscheidung für die Elektroautos übereilt getroffen worden ist, weil man alternative Wege, die möglicherweise ebenfalls existieren, Stichwort ist zum Beispiel Wasserstoff, nicht ausreichend untersucht haben hinsichtlich des Potenzials, das sie bieten. Und mal ganz ehrlich, die Vorstellung, dass ich bei einem Lastwagen eine 7 oder 10 Tonnen Batterie mit mir rumschleife, die bereitet mir Unbehagen. Die Vorstellung, dass ich einen Suff auf 3 Tonnen aufblasen muss, gewichtsmäßig, damit ich eine Batterie mitschleifen kann, die einigermaßen akzeptable Reichweite hat, bereitet mir auch Unbehagen. Sie müssen sich mal vorstellen, da müssen Sie 3 Tonnen bewegen, um möglicherweise eine Person zu transportieren. Und mir bereitet auch Unbehagen, wenn ich mir überlege, wie wahnsinnig viele Batterien wir brauchen, um das alles zu machen, dass das Recycling der Batterien zum heutigen Zeitpunkt vielleicht zu 20-30% geklärt ist. Wir ein Problem haben mit Abhängigkeiten von seltenen Erden und ein generelles Problem dabei sind zu produzieren, dass bestimmte Materialien überhaupt nicht in ausreichender Menge vorhanden sind, um alles zu elektrifizieren. Beispiel ist sowas Simples wie Kupfer. Ich habe vor kurzem ein paar Vorträge gehört, wo wir von unserem Periodensystem der Elemente um das Jahr 1900 noch vielleicht 10 oder so Fälle verwendet haben. Mittlerweile verwenden wir 100. Ja. In so einem Handy sind allein 70 unterschiedliche Materialien aus dem Periodensystem drin.
Das ist doch gar nicht bewusst eigentlich.
Wie viel wird davon recycelt? Das meiste wird weggeschmissen.
Oder liegt einfach zu Hause in der Schublade und
verrottet da so. Da ist vieles nicht wirklich zu Ende gedacht. Das ist alles im Versuchsstadium. Und dieser Hype, den Elektroautos im Moment gerade erleben, da habe ich größte Zweifel, dass das in 10, 15 Jahren noch gültig ist.
Also ich hatte mal, ich habe gerade Zitat im Kopf von einem Professor aus Osnabrück, nee, gar nicht, aus Stralsund, und der hat gesagt, dass die Elektromobilität eigentlich nur eine Brückentechnologie ist, hin zu Brennstoffzelle.
Ja, also Brennstoffzelle kenne ich seit 30 Jahren als Forschungsthema. Mir ist nicht ganz klar oder nicht ganz bewusst, warum das in den 30 Jahren nicht wirklich weitergegangen ist. Möglicherweise ergibt sich jetzt ein Schub durch den hohen gesellschaftlichen und politischen Druck. Auf jeden Fall würde ich aber aus Umweltgesichtspunkten eher Richtung Wasserstoff tendieren. Einfache Vorstellung ist, wenn wir Windräder haben und wir müssen ja deutlich über der benötigten Kapazität ausbauen, was da auch heißt, dass wenn zum Beispiel viel Wind bläst, dass wir viele Räder in den Wind stellen, schlichtweg, weil wir mit dem Überangebot an Strom nichts anfangen können. Wir könnten ihn aber nutzen, um beispielsweise Wasserstoff zu produzieren und müssten dann halt technologisch weiterentwickeln, Möglichkeiten, den Wasserstoff einigermaßen vernünftig zu speichern, zu transportieren und so weiter. Die Ansätze dazu gibt es. So, und dann gibt es einen dritten großen Bereich, der meines Erachtens auch sträflich unterschätzt wird, das sind synthetische Kraftstoffe. Wenn Sie an die Fliegerei denken beispielsweise. Ich glaube einfach nicht daran, dass Sie die Fliegerei über Elektromotoren irgendwie wirtschaftlich hinkriegen. Einfach weil das Gewicht, was Sie über die Batterien mitschleppen müssen, so viel von dem Nutzgewicht auffrisst, dass Sie können zwar fliegen, aber Sie haben, das wird ein Sport für Reiche, ja. Wenn Sie die Fliegerei weiterhin bestehen lassen wollen für eine breite Masse, dann müssen Sie zu synthetischen Kraftstoffen kommen, die schlichtweg vom Schadstoffausstoß her unbedenklich sind. Und diese synthetischen Kraftstoffe, die könnten ebenfalls entwickelt werden. Die müssen entwickelt werden. Da tun wir aber im Moment fast nichts oder viel zu wenig, um das wirklich voranzutreiben. Das heißt also, die Awareness ist da, die Produktion stellt sich irgendwie nicht besonders gut gemanagt im Moment um und die Abnehmerseite ist Try and Error. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Also das ist so im Kurzen die Zusammenfassung.
Ja, wir haben uns gefragt, was Sie noch als VDI-Präsident alles geplant haben, was Sie noch erreichen möchten.
Genau, Sie sind ja seit einem Jahr jetzt knapp im Amt oder genau ein Jahr. Ja.
Wir haben gestern Präsidiumssitzung gehabt und die Vorstandsversammlung und ich habe beim Bericht des Präsidenten 6 Punkte vorgelegt, die ich für wesentlich halte. Ich versuche die mal aus dem Kopf wieder zusammenzubringen. der erste Punkt war, der VDI ist ein tolles Unternehmen. Ein wirklich guter Verein und es macht sehr viel Spaß, dafür zu arbeiten. Einfach weil wir nicht als Lobbyverein für Industrie tätig sind. Wir fühlen uns der Technik und der Physik verpflichtet. Die Leute, die dort mitarbeiten, die sind alle sehr seriös und integer. Ich habe noch keinen kennengelernt im VDI, wo ich gesagt hätte, also mit dem willst du aber nichts zu tun haben. Insofern, alles gut. Ist wirklich ein guter Verein. Das war der Punkt Nummer 1. Der Punkt Nummer 2 ist, wir müssen nach außen ein bisschen lauter werden. Es waren in der jüngeren Vergangenheit sehr viele unsachliche Diskussionen, teilweise auch unter falschen Voraussetzungen. Und,
was meinen Sie da genau?
Ach, Das geht damit los, dass wenn man über den Diesel diskutiert, dass diese Diskussion unsachlich ist. Also es ist nichts gegen den Diesel als Übergangstechnologie einzuwenden, vor allem nicht, wenn man ihn vergleicht mit einem Benzinmotor. Ein Benzinmotor ist, was CO2-Ausstoß anbetrifft, erheblich schlechter. Ja, und allein die Tatsache, dass man Fehler gemacht hat bei der Entstickung eines Diesels, heißt nicht, dass der Prozess als solches schlecht ist. Wenn ich eine vernünftige Entstickung mache, ist ein Dieselprozess in jedem Fall besser als ein Autoprozess. Und das wird eigentlich sträflich vernachlässigt. Und die große Sorge, die ich hatte, mittlerweile bessert sich das ein Stück weit, ist, dass wir den Falschen schlachten. Wir machen den Diesel kaputt zugunsten des Ottomotors und verschlimmern damit sozusagen die CO2-Emissionen. Und das kann es ja wohl nicht sein. Ja? Nee. So, und ähnliche Diskussionen gibt es in anderen Gebieten auch, wo ich mir denke, also da ist viel Demagogie dahinter oder Wunschdenken oder so. In Wirklichkeit ist es aber anders. Gerade bei dem Elektroauto zum Beispiel, wenn Sie den CO2-Footprint rechnen, für Elektroautos müssen Sie so ein Elektroauto Ewigkeiten fahren, bevor sich das überhaupt rentiert. Und die Frage ist noch umgekehrt, ob die Batterien überhaupt so lange mitmachen. Also solche Sachen, da sage ich einfach, da sollte der VDI ein Stück weit lauter werden, seine Stimme erheben und seinen Beitrag leisten. Die Politik ist nicht unsere Aufgabe, das machen andere, aber wir können sehr wohl bei der Diskussion beitragen, indem wir halt Inhalte und Fachlichkeit bieten, die woanders vielleicht nicht vorhanden sind.
Die ist auch hier vorhanden, auf jeden Fall. Ja.
Der dritte Punkt ist, wir brauchen einen gewissen Mut dazu, weil wenn wir bei bestimmten Diskussionen sowas machen, müssen wir auch damit rechnen, dass wir Gegenwind bekommen. Wenn wir zum Beispiel solche Studien vorstellen, finden das nicht alle Professoren gut.
Ja, genau.
Und wenn wir sagen, der Diesel ist besser als der Benziner, finden das auch nicht alle gut.
Da gibt es aber auch einige Meldungen dann, ja.
Das ist nun mal so. Also, es gibt keine Demokratie, die hundertprozentig immer hinter irgendwas stehen würde. Also müssen wir auch den Mut haben, uns da in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, okay, wenn du eine andere Meinung hast, du kannst sie äußern, das ist Wesen unserer Demokratie, wir leben damit. Ja. Das vierte ist, wir müssen innerhalb des VDIs, um all das zu machen, schneller werden und müssen an manchen Stellen ein Stück weit die Prozesse verändern. Wir haben dazu einige vielversprechende Ansätze geschaffen. Es werden zu bestimmten Themenbereichen Kurzstatements zusammengestellt, die im VDI zur Verfügung stehen, wenn jemand mal wissen möchte, was haben wir eigentlich für eine Meinung dazu oder dazu oder
super.
Dazu. Sodass da irgendwie eine gemeinsame Basis erstellt wird. Da ist der Herr Appel mit seinen Leuten im Moment sehr aktiv. Da verspreche ich mir viel davon, weil solche Stellungnahmen zu bestimmten Themen einmal die Unsicherheit reduzieren bei den Leuten, wenn sie gefragt werden dazu, weil sie können offizielle
was
Meinung,
ne?
was rausgeben. Ja. Und das Zweite ist, man kann sich auf die Art und Weise relativ schnell über bestimmte Themen informieren. Mhm. Und das ist eigentlich eine gute Sache.
Bringt eine Sachlichkeit auch dann rein.
Absolut.
Genau.
Ja.
So, jetzt haben wir vier.
Ich will noch zwei.
Das war vier noch zwei, muss ich nachdenken. Weiß ich nicht, müsste ich oben schauen.
Ja. Ansonsten haben wir jetzt auch schon vier wichtige Punkte gehört.
Genau.
Genau.
Und sind damit auch am Ende des Gesprächs
angelangt.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Dankeschön,
das war sehr interessant.
Sehr informativ, genau.
Ja.
Dankeschön.
Wunderbar. Machen Sie was Gutes draus.
Ja, klar.
Das werden wir.
Super.